Was mit dem Talk?
Ja, ich wurde bereits vorgestellt. Das sind ein paar von den Dingen, die ich gemacht habe. Vor langer, langer Zeit habe ich bei Hektik angefangen zu hacken. Manche werden sich vielleicht daran erinnern. Ich mache das vielleicht ein bisschen größer, damit es leichter zu lesen ist. Ich war, wie gesagt, viel bei XDA-Developers involviert. Ich habe schon sehr lange Dinge reverse-engineert, schon als ich sehr jung war. Unglücklicherweise für meine Mutter habe ich ihre Nähmaschine auseinandergenommen, als ich 3 Jahre alt war. Ich war nie so richtig damit zufrieden, bis ich verstanden habe, wie etwas wirklich innen drin funktioniert. So, jetzt werde ich darüber reden, über diese Pixel-Telefone. Da ist dieser Titan M2-Sicherheitschip drin. Warum ist das ein interessanter Chip? Der ist für alle Sicherheitsfunktionen des Telefons verantwortlich. Also die Eingabe der PIN, die Schlüssel, die sicher in dem Telefon gespeichert werden sollen, die werden auch von dem Chip verwaltet. Daher wollte ich wissen, wie funktioniert der? Und dafür musste ich mir mal die Firmware angucken. Als erstes habe ich mir diesen Titan angeguckt. Das Wort Titan wird häufig in Google-Produkten verwendet. Wurde ursprünglich zum Beispiel für Rechenzentren entwickelt, um die Google Cloud Services zu sichern. Dann in den alten Pixel-Telefonen, die ganz alten, die hatten einen anderen Sicherheitschip von NXP, ein anderer Hersteller. Und dann mit dem Pixel 3 haben sie angefangen, da einen ARM-basierten eigenen Chip reinzubauen. Das war der Titan M. Und für die neueren, ab dem Pixel 6, ist es der Titan M2, was ein RISC-V-basierter Chip ist. Und es gibt viele andere. Ich mach's nochmal so, damit es besser zu lesen ist. Ich bin übrigens kein Grafikdesigner, wie man vielleicht an meinen Folien sehen kann. Es hat nichts zu tun mit dem U-Boot vom gleichen Namen. Es gibt ein Projekt namens Open Titan, was eine sehr ähnliche Funktionalität hat, aber ein offenes Design ist und nicht von Google ist. Also was anderes ist, nicht damit zu tun hat. Und gestern habe ich noch gesehen, oder heute war es vielleicht, von Tropix, dass es da auch einen Talk über das Secure Element gab. Und das ist ein weiteres offenes Projekt, wo der komplette Chip Open Hardware ist und auch nichts mit Google zu tun hat. Es gibt einen Google Dongle, wo man die Sachen auf so eine Art USB-Stick speichern kann, und das hat damit auch nichts zu tun mit diesem Titan-Chip. Und letzten Monat gab es ein neues Projekt, Titans AI von Google, was nicht mal irgendwie mit Sicherheit zu tun hat. Also das Wort Titan wird da sehr häufig verwendet. Genau, das ist hier die erste Version von dem Titan-Chip. Für die Pixel 3 bis Pixel 5 Telefone, den gibt es also seit 2018, basierend auf ARM als Prozessor, mit einem Betriebssystem, das Nugget OS genannt wurde. Da gibt es ein paar Kopien von online. Aber es ist nicht ganz, was auf dem Chip ist, aber es ist basierend auf diesem Nugget OS. Wenn man in die Firmware guckt, dann sieht man, dass das häufig Brick oder Chunk genannt wurde. Die Firmware selber, wenn man sie runterlädt von Pixel und entpackt, dann kann man die Vendor-Images, also die Hersteller-Images finden. Und da gibt es diese EC-Dateien. Und da ist dann der Code für den ARM-Prozessor drin. Quarks Lab haben diesen Chip relativ genau analysiert. Das hier ist ein Foto vom Mainboard des Telefons, und da kann man in der Mitte sehen, da gibt es einen Pfeil zu dem Titan-Chip. Das ist also das PCB vom Pixel 3. Dann gibt es den M2, der 2021 eingeführt wurde, mit dem Codenamen Dauntless, und der basiert auf einem RISC-V-Prozessor, ein RISC-V IP-Core von einer Firma namens Soteria. Ist immer noch Nugget OS drauf. Wenn man die Firmware auspackt, dann muss man genau das gleiche machen. Erstmal das ZIP-File auseinanderpacken, dann gibt es dieses Vendor-File, das muss man wieder entpacken und dann findet man diese EC-Dateien.
This is a picture of the pixels.
Das hier ist ein Bild des Pixel 6 Motherboards. Der gelbe Chip, der halbwegs in der Mitte ist, da oben, das ist der Titan-Chip. Das sind keine sehr großen Chips, tatsächlich sehr klein. So, hier ein Bild von einer Münze mit diesen beiden Chips. Es ist keine große CPU oder sowas, es ist wirklich nur ein sehr kleines Ding. Aber es fügt dem Telefon einen erheblichen Wert hinzu. Die spezifische Hardware, die da besonders ist an dem Chip, ist, dass da ein Beschleuniger für große Zahlen drin ist, spezifisch für elliptische Kurven und RSA-Berechnungen. Es gibt ein bisschen AES-Kryptologie-Hardware, einen Zufallszahlengenerator und dann die üblichen Mikrocontroller-Interfaces, wie zu, ein bisschen Anti-Tampering, also Schutz gegen Einsichtnahme. Ich habe es selber nicht gecheckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da sowas in die Richtung drin ist.
Then I looked at where does the Google does publish a lot of CVEs.
Also Manipulationsschutz. Und dann habe ich mich gefragt, wo veröffentlicht Google die CVEs für diese Firmware? Und da habe ich tatsächlich ein paar für die Titan M gefunden. Und was ich gesehen habe, ist, dass es nicht immer Titan M ist. Manchmal sagen sie auch, dass es GSC ist. Das ist der Google Security Chip. Und das andere, was man teilweise sieht, ist, dass es 2019 bis 2022 sehr viele CVEs gab. Und danach wurde es viel weniger. So 2023 nur ein paar in 24 und nur ein einziges in 2025. Also, und in der Zeit gab es auf jeden Fall Änderungen in der Software, die wir gesehen haben. Das heißt, Google ändert den Code davon teilweise, auch wenn es keine neuen Sicherheitslücken gibt. Zumindest keine berichteten. Vielleicht melden sie nicht mehr, aber vielleicht ist auch einfach alles behoben. Das ist was wir nicht wissen. So, dann die Firmware. Wie kommt man daran an die Firmware, wenn man sie analysieren möchte? Dazu muss man diese Images runterladen. Der beste Ort, die zu finden, ist Google selbst. Aber ich dachte mir, vielleicht kann man die auch kann man auch ältere Versionen finden, die von Google nicht mehr veröffentlicht werden. Also habe ich ein kleines Scraper-Tool geschrieben, das das auch von von archive.org bekommt. Und da gibt es auch viele Firmware-Versionen oder Links zu Firmware-Versionen, die man finden kann. Es ist sehr nützlich manchmal für Recherche und in solche älteren Dateien reinzugucken. Dann habe ich noch ein anderes Problem gefunden. Es gibt eine Menge Firmware. Und ich wollte durch die alle durchgucken, um einen kompletten Satz der Binärdateien zu finden. Und das, was man da machen kann, ist, dass man vielleicht nur einen bestimmten Anteil einer Datei runterladen möchte, von einer bestimmten URL. Da habe ich auch ein paar Werkzeuge für geschrieben, um die Anzahl an Daten, die transferiert werden, zu minimieren, da ich ja wirklich nur einen Teil davon gebraucht habe, von diesem Vendor-Image. Ja, es sind, wie gesagt, etwa 3000 unterschiedliche Firmware-Dateien, die da drin sind. Ich bin die alle durchgegangen. Ich habe insgesamt 40 gefunden für jeweils die Titan-Chips und deren Firmwares. Wenn man die Firmware dann auspackt, also diese ZIP-Datei, das kann wirklich jeder, dann kriegt man ein paar interessante unterschiedliche Dateisysteme. Da gibt es diese Android Sparse Images, also so zusammengepackte. Manche sind TAR-Dateien. Man kann da sehr viele unterschiedliche Tools für nutzen, aber 7-Zip Das ist ein sehr nützliches Tool fürs Reverse Engineering, weil es versteht tatsächlich die meisten von diesen Archivpaketformaten. Und man muss dafür nichts mounten, nichts Kompliziertes machen, sondern man sagt einfach 7-Zip, dass das alles auspacken soll. Das hier ist eine Auflistung der spezifischen Dateien, die man in einem Pixel 6, in einer Pixel 6 Firmware-Datei findet. Und dann aus der Betriebssystemsicht, wie wird das alles benutzt? Also wenn das Telefon startet, dann gibt es einen Prozess, der nennt sich Citadel Updater. Der lädt die Firmware-Dateien aus diesem Ordner und sendet sie an den Titan-Chip. Dann gibt es ein paar Bibliotheken. Es gibt einen SPI-Kanal, über den mit dem Chip kommuniziert wird. Und dann gibt es hier dieses Android.hardware.irgendwas, das sind weitere Bibliotheken, die haben dann die Interfaces, sodass man die Funktionen benutzen kann aus dem Java-Code, aus Android heraus. Bin da nicht so tief eingestiegen in den Teil der Software. So, dann habe ich mir die Firmware-Datei selber mal genauer angeguckt. Üblicherweise fange ich einfach mit einem Hexdump an und dann sieht man da schon eine gewisse Struktur, weil es gibt immer bestimmte Bereiche, die aussehen wie Signaturen, es gibt Bereiche, die aussehen wie Code, vielleicht mehr oder weniger offensichtlich, je nach der Person, die drauf guckt. Es gibt zwei Bereiche drin, weil meistens, wenn man eine Firmware aktualisiert, dann will man sicher gehen, dass es auch die richtige ist und man will im Zweifelsfall auf eine alte zurückgreifen können. Das heißt, sie benutzen immer einen oberen und einen unteren Bereich von dem Flash-Speicher, um die aktuelle aktive Version der Firmware zu speichern. Und dann gibt es einen kleinen Ladeteil, einen Loader. Und dann gibt es den restlichen Teil. Und es gibt noch eine Signatur, bei der ich noch nicht rausgefunden habe, wie sie funktioniert. Der Schlüssel sieht ein bisschen aus wie RSA, aber ich habe nicht ganz rausgefunden, wie man die Zahl faktorisieren kann. Ich schätze mal, dass es ein RSA-Modul ist, aber das konnte ich noch nicht verifizieren. Normalerweise kann ich das einfach berechnen und dann sehen, dass es ein RSA-Schlüssel ist oder sowas und dann sehen, ob es zu irgendwas passt. Ob da irgendwo, keine Ahnung, ein Signaturmuster ist, aber das habe ich bisher nicht geschafft. Dann wollte ich die Firmware auseinandernehmen und dekompilieren. Und das habe ich erst mit AIDA probiert. Mit AIDA 8 habe ich es versucht und da gab es Probleme. Man muss gar nicht so weit kommen, bis er tatsächlich Teile gar nicht erkennt. Also irgendwelche Dinge, die AIDA nicht unterstützt, vielleicht Dinge, die der RISC-V Disassembler nicht kennt. Wo er dann Dinge nicht im Detail auflösen kann. In den neueren AIDA-Versionen in V9 gibt es zum Beispiel auch einen besseren RISC-V-Dekompilator, aber in AIDA 8 noch nicht. Damit bin ich also nicht sehr weit gekommen. Also habe ich mit Ghidra weitergemacht. Da haben wir ein ähnliches Problem. Da gibt es viele Bytes, die undefiniert sind, die nicht dekompiliert werden können. Aber da gibt es immerhin einen richtigen Dekompilierer bei Ghidra. Selbst wenn es schlechte Instruktionen hat, versucht es halbwegs irgendwelchen C-Code zu generieren. Und Ghidra hat außerdem ein weiteres schönes Feature, was wir uns gleich angucken. Ghidra erlaubt, quasi eigene Prozessoren zu definieren. Und es ist sehr einfach, diese Prozessoren zu erweitern. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe mir all die Bereiche angeguckt, die Ghidra nicht dekompilieren konnte und versucht zu gucken, ob ich darin irgendwelche Struktur sehen kann. Und die Bit-Patterns, die Bit-Muster, wo ich nachgeguckt habe, waren quasi nach dem RISC-V Instruction Set und wie das normalerweise aufgebaut ist. Und da gibt es diese Spezifikationen, die ist auch im GitHub. Die das RISC-V Opcode Repository. Das ist eigentlich sehr lesbar, weil wenn man einfach bestimmte Teile von den Bits nimmt, dann kann man die nach deren Bedeutung aufschlüsseln. Und dann heißt zum Beispiel, dass IMM20 da bedeutet, dass es wahrscheinlich die letzten 20 Bit davon dann ein Datenteil sind. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, das habe ich nicht aufgeschrieben für die exakten Details, aber ungefähr so. Und dann habe ich versucht, das abzugleichen mit den anderen Opcodes, die ich gefunden habe. Und dachte mir, ah, okay, das muss also eventuell eine Immediate-Instruktion sein, das muss eine Register-Instruktion sein. Oder was, also kann quasi die Bits zu den verschiedenen Feldern in der Instruktion zuweisen. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe ein paar Dummy-Instruktionen erstellt. Das ist, was ich mit dieser Spezifikationssprache von Ghidra machen kann. Ich definiere die also als die Instruktionen Google 1, 2, 3 und 4, weil ich nicht wusste, was die machen. Und dann habe ich diese Bitmuster da reingetan. Und dann konnte ich somit den Code komplett dekompilieren und man bekommt dann dieses Google Zero als eine unbekannte Funktion in der Dekompilation. Und als nächstes habe ich dann versucht herauszufinden, was da rein und raus geht. Und das ist, was man hier jetzt sehen kann. Meistens ist es irgendwas aus der CSR-Lesefunktion, die vorher kommt, was benutzt wird, dann macht das irgendwas damit. Und dann habe ich insgesamt so 50 Funktionen gehabt, wo ich das mir angucken konnte. Und an einem bestimmten Punkt konnte ich dann halt dieses NuggetOS nehmen und den Scheduler mir angucken, weil dafür hatte ich tatsächlich Quellcode und dann habe ich versucht, das zu vergleichen, weil ich habe gesehen, dass wo der Scheduler ist und dann konnte ich sehen, dass dass das hier irgendwie ein Bitscan ist, weil es hat versucht, aktive Prozesse zu vergleichen. Also diese Instruktionen sind tatsächlich eigentlich gar nicht so kompliziert. Das sind, die matchen eigentlich ziemlich schnell anderen Dingen. Und das ist, was ich also nach ein paar Tagen Disassembly rausgefunden habe, was diese Instruktionen machen. Die switchen Bytes rum, hin und her. Oder scannen Bits von rechts oder so. Die haben natürlich normalerweise bessere Namen, aber hier benutze ich natürlich selbst erdachte Namen. Das ist, wie es jetzt mit meinen neuen Instruktionen aussieht. Dann sieht man jetzt, okay, der Code ist jetzt lesbar. Ich habe mir auch den RISC-V-Standard angeguckt und habe mich gefragt, hey, das mit diesen startenden Nullen, das ist doch jetzt eigentlich nicht ganz, was normalerweise passiert. Aber das ist tatsächlich ein anderes Encoding und ist ein anderer Teil vom RISC-V Instruction Set. Man kann so ein bisschen erraten, warum das so ist, weil das ist tatsächlich in RISC-V, für RISC-V erst 2020 definiert worden und Google hat das Pixel in 2021 veröffentlicht. Das heißt, dass einfach zu dem Zeitpunkt, zu dem Google das gemacht hat, die Instruktion noch gar nicht existiert hat. Das heißt, sie haben diesen Chip designt, bevor die Spezifikation veröffentlicht war von RISC-V.
Jetzt hatte ich eine viel bessere Idee, was das alles tut. In diesem Nugget OS gibt es Apps und Tasks. Ist wie ein ganz normales Real-Time-Betriebssystem. Es hat 5 verschiedene Apps. AVB, das ist der Verified Boot von Android. GFA ist für Gesichtserkennung, Identity, ich glaube, das speichert Schlüssel, habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut, Keymaster kümmert sich um kryptografische Schlüssel, Nugget ist das Betriebssystem und Weaver managt die Pins, dass du nur 3-mal probieren darfst und dass es Timeouts gibt und so weiter. Dann gibt es jeweils Tasks, die dazu korrespondieren. Das wird nicht direkt von der API benutzt, aber von anderen Apps. Der Chip redet mit dem Rest vom Betriebssystem über Protobuf-Pakete. Und ich kann all die kompilierten Protobuf-Encodings in der Firmware finden. Und das gleicht sich auch mit dem ab, was ich online finde. Also zum Beispiel in Google Source Repository, da finde ich auch diese Protobufs. Immer innerhalb des Chips gibt es noch verschiedene Sicherheitslevel. Es gibt so syscalls für die Apps und auch für die Kryptofunktionen. Dann gab es da noch ein paar Orte, wo keine kryptografischen Schlüssel drin waren, keine Primzahlen, sondern irgendwas anderes. Und das wollte ich mir mal genauer anschauen. Das sieht ungefähr so aus im Hexdump. Und es stellt sich raus, dass es der Code für den Elliptic Curve Beschleuniger ist. Da gibt es was Interessantes. Da seht ihr ein Diagramm von der Codegröße und das hört irgendwo auf und es stellt sich raus, dass es da, als Google aufgehört hat, es zu benutzen, wahrscheinlich war da eine Sicherheitslücke drin. Ist nicht in irgendeinem der CVEs drin, aber mir ist aufgefallen, dass sie diesen Co-Prozessor einfach komplett nicht mehr benutzen. Aber ich finde es immer noch einen interessanten Chip, einen interessanten Co-Prozessor. Also wollte ich doch mal reinschauen, was das genauer tut, wie der funktioniert. Das ist hier der C-Code von RISC-V, wie das aufgerufen wird. Es Koordinaten werden rüberkopiert in besondere Speicheradressen. Dann gibt es hier so eine magische Zahl. Das ist die Adresse vom Coprozessor, an die es springt. Auf der rechten Seite seht ihr die Funktion, wie sie tatsächlich funktioniert. Es gibt ein bisschen Status-Bits und es gibt Funktionsnamen und dann wartet es, bis die Status-Bits sich ändern und dann werden die Ergebnisse zurückkopiert. Das hier ist ein Teil vom Co-Prozessor, wo ich ein paar Muster gefunden habe. Ich habe diese Zahlen erkannt. Es ist genau der Generator für die elliptische Kurve, die benutzt wurde. Das ist genau der Generator für die ECC-Signaturen. Also all diese Loads sind die Generator. Ich verstehe, was die Bits bedeuten, weil ich die Reihenfolge kenne. Wenn ich den Hexdump mir anschaue, dann verstehe ich, was ein paar von den Instruktionen tun. Hier ist zum Beispiel eine Co-Instruktion, die bestimmte Adressen modifizieren. Und hier sehe ich so etwas, was ich denke, was ein Return ist, weil es immer an den richtigen Orten ist. Ich habe jetzt hier nicht mehr über den Coprozessor geschrieben. Ich habe manche Instruktionen verstanden, aber nicht alle. Das nächste, was ich mir angeschaut habe, nachdem ich mir die Firmware lange angeschaut habe und verstanden habe, was es tut, wollte ich mal schauen, ob ich es einfach mal ausführen kann und simulieren kann. Und vielleicht auch Bugs finden kann, indem ich es fuzze oder so. Ich habe jetzt das Fuzzing nicht tatsächlich getan, aber ich habe einen Simulator geschrieben. Ich habe es erstmal in Python probiert. Was ich da bemerkt habe über den RISC-V-Prozessor, ist, dass es nur so ein paar hundert Zeilen Code ist, um einen grundlegenden Simulator zu haben.
Sorry?
Entschuldigung? Mein Simulator hat ziemlich viel Logik von IO-Ports, wo ich mir nicht sicher bin, was die IO-Ports machen. Ich schaue nur, dass es den logischsten Pfad durch den Code benutzt. Mein Simulator kann dann den gleichen Output rausgeben, den ich auch vom Debugger kriege. Es gibt dort einen Debugger im Pixel-Telefon, wo ich den Output von verschiedenen Chips rausbekomme. Und da war ich sehr glücklich. Da habe ich jetzt nicht irgendwas von dem SPI-Zeugs implementiert, aber ich schaffe es, den Chip komplett zu booten und auch wenn die ganzen IO-Sachen nicht in meinem Simulator existieren, aber ja, dann sehe ich, dass der Task Idle startet. Da bin ich ziemlich glücklich, dass der Simulator funktioniert.
This is a special USB cable that you can.
Das ist jetzt ein besonderes USB-Kabel, was man sich selber bauen kann. Es gibt da genau zwei Pins, wo es das Debug-Output von USB-C gibt. Aber man muss da auch noch mit dem mit der Spannungslevel aufpassen. 1,5 Volt, nicht 5, das würde das Telefon kaputt machen. Hier seht ihr, wie ihr den Debug-Port tatsächlich aktivieren kann. Man muss da durch ein paar Schritte durchgehen. Und das ist auch schon das Ende von meinem Vortrag. Also,
nice.
Danke. Ich habe Gidra auch selber mal versucht zu benutzen, aber ich kann mir nur vorstellen, wie lange das dauert. Ich habe das jetzt nicht alles auf einmal gemacht. Ich erinnere mich nur, dass ich auf diese Bits gestarrt habe und versucht habe zu verstehen, was diese unbekannten Instruktionen tun. Ich mag eigentlich diese Erfahrung sehr, wie man das herausfindet langsam. Ihr seid ja alle sehr intelligent. Ihr habt schon euch an die Mikrofone angestellt. Erste Frage. Danke für den Talk. Er war echt cool. Ist der Großteil der Zeit in Static Disassembly zu schauen oder eher Tools zu schreiben? Oder das tatsächlich live Reverse Engineering im Simulator?
Das Schwierigste ist, sicherzustellen, dass ich alle diese Protobuf-Protokolle über dieses SPI ans Laufen kriege. Vor allem im Simulator. Das ist jetzt so die große Aufgabe, damit ich es zum Beispiel fassen kann. Es ist aktuell sehr langsam. Deswegen ist es aktuell nicht sehr effizientes Fuzzing, aber es gibt noch einen anderen Simulator, der nennt sich Spike. Da ist es auch implementiert und der ist in C geschrieben, also wesentlich schneller. Aber ja, die meiste Zeit verbringe ich damit, statisch mir die Disassemblies anzugucken. Aber ich kann tatsächlich auch den Code ausführen und mir das angucken. Und es gibt auf jeden Fall diese Verschlüsselung und die elliptischen Kurven und sowas und ich weiß, dass das funktioniert.
Yes, so did you use any when you're comparing different versions? Als du verschiedene Versionen verglichen hast, hast du da irgendwelche binary differing tools benutzt oder warum nicht?
Nice.
Ich habe mir hauptsächlich Strings angeschaut. Das
das meiste, was ich mache, war halt, bis ich die erste Binary hatte, um sie anzugucken. Und dann ist das ist darin natürlich alles zu finden, wie zum Beispiel der elliptische Kurven-Hardware-Treiber. So, aber der ist jetzt nicht mehr in der Firmware. Der ist jetzt zum Beispiel dann in der Hardware implementiert oder irgendwo anders. So, das ist mir aufgefallen.
Das Internet fragt, wie wird das Debug-Output gesendet über UART wie normales Linux?
Ich weiß tatsächlich nicht, wie das Debug-Output da rauskommt. Ich weiß, dass es einen MUX gibt, den man definieren kann. Und damit kann man quasi sagen, mit welchem Chip man reden möchte. Das heißt, es gibt wohl einen separaten Kanal. Und das ist, glaube ich, einfach ein UART. Und dieses UART ist tatsächlich auch nicht sichtbar von innerhalb des Telefons. Oder ich glaube, wobei die Pixels können mittlerweile sogar damit kommunizieren. Aber die einfachste ist tatsächlich über diese zwei Pins im USB-C-Port. Man muss erst halt in Fastboot booten und dann muss man all diese, ich hatte das glaube ich auf der Folie, all das hier festlegen, ne, diese OEM UART einschalten und so weiter. Und damit kann man diesen speziellen Debug-Port konfigurieren.
Nice. Question from microphone number 3, please.
Thanks, it was a really great talk.
Danke für den sehr tollen Vortrag. Meine Frage ist vielleicht etwas einfach für dich. Für mich ist es was Neues. Was du uns gezeigt hast, war sehr harte Arbeit, weil man da unbekannte Risk-Opcodes sich anschauen musste. Aber es gab keinerlei Obfuscation, keine Verschleierung, keine Art und Weise, wie davor geschützt worden sollte, den Code anzuschauen. Ist es erwartet, dass da keine Obfuscation drin ist?
Naja, wenn sie es obfuscieren werden, dann müssten sie schon die ganze Firmware obfuscaten. Das gibt es teilweise. Und da ist es dann teilweise echt schwer, die Schlüssel für zu finden. Aber nein, in diesem Fall gibt es überhaupt keinen Versuch, das zu obfuscieren. Am Anfang dachte ich, dass diese Bytes, die wir nicht gefunden haben, dass das irgendwie magische Krypto-Instruktionen von Google sind. Aber es war tatsächlich eigentlich alles sehr langsam, sehr langweilig. Halt Bitfiddling. Number 4, please.
Thank you for your talk. Danke für den Talk. Wie hast du die unbekannten Blobs angeschaut und gesehen, dass es die ICC-Optimierungen sind?
Meinst du die Koordinaten? Ja, das sind die X- und Y-Koordinaten, das sind die Parameter von der elliptischen Kurve. Die kann man sich einfach nachgucken. Und wenn man in den Hexdump guckt, dann sieht man auch zum Beispiel die Primzahl, die benutzt wird, um die Punkte zu berechnen. Und auch zum Beispiel die Gruppenordnung von der Kurve. Das ist alles da drin. Das sind alles Konstanten, die ich dann halt wiedererkannt habe. Und diese anderen magischen Zahlen, da dachte ich mir, okay, das sind dann wahrscheinlich Versätze. Was ich vielleicht nicht gesehen habe, ist zum Beispiel, dass ich bei manchen Instruktionen dachte, dass es wahrscheinlich Branches sind, aber ich konnte nicht ganz rausfinden, wann sie vorwärts und wann sie rückwärts branchen, weil da ist nicht immer eine konsistente Logik zu. Aber das ist auch, weil ich es mir noch nicht lang genug angesehen habe, wahrscheinlich.
Thank you for hardly looking into the details.
Danke, dass du genau in die Details reingeschaut hast. Ich habe einen Pixel 9 und ich habe schon versucht, GrapheneOS drauf zu installieren. Meine Frage hier ist, durch dieses Re-Engineering, was du tust, könnte man da das GrapheneOS überzeugen, immer noch Kreditkartenoperationen zu machen?
Ich verstehe nicht ganz. Also, naja, man muss irgendwie den Chip kaputt machen. Also man müsste ihm irgendwie beibringen, dass er nicht mehr in einem normalen Betriebssystem ist, dass er das denkt. Aber all die Firmware für diesen Chip ist signiert von Google mit einem Signierungsalgorithmus, wo ich nicht wirklich weiß, was für einer das ist. Insofern ich wäre komplett überhaupt nicht fähig, meine eigene Firmware auf diesen Chip zu tun. Vielleicht finde ich irgendwo eine Code-Execution, Code-Ausführungsmethode, dann werde ich wahrscheinlich auch sehr reich werden, weil Google, glaube ich, $1 Million auf die Bug-Bounties für diesen Chip setzt. Aber nee, da bin ich noch nicht. Don't be shy, we still have a bit of time.
Question from microphone number 3, please. Yeah, hey Willem, thank you very much for the talk.
Vielen Dank für den Talk. Ich mag es, dass all dein Tooling geopen-sourced worden ist. Ich war 2022 in The Black Hat und da hat ein Google-Team einen Titan M2 zu einer Remote Code Execution Vulnerability geführt. Und hast du dir mal die Rollback Protection von diesen Binaries angeschaut im Titan-Check, in dem Titan-Chip?
Das habe ich mir nicht angeguckt. Fragst du dich, ob es da. Also, wenn du fragst nach dem Schutz gegen Zurückrollen der Firmware, also da ist eine Versionsnummer drin, aber mehr nicht. Also, ich habe es mir überhaupt nicht angeguckt. Das ist nichts, was ich mir angeguckt habe. Das wäre ja dann das Bootraum auch, was zum Beispiel die Signaturverifikation macht. Und das ist einfach was, worauf ich keinen Zugriff habe. Ich habe keinen Code dafür und ich habe ja auch keine Code-Ausführung auf dem Chip.
So, if people have more questions later, how can they reach you?
Wenn Leute später noch Fragen haben, wie können sie dich erreichen? Das war auf der letzten Folie auf meinem GitHub oder per E-Mail. Na gut, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, einen großen Applaus und
we'll be right back.